ARD.
Das ist möglich, sagte Olga. Dann ist es aber noch schlimmer. Dann hat der Beamte so wichtige Angelegenheiten, dass die Akten zu kostbar oder zu umfangreich sind, um mitgenommen werden zu können. Solche Beamte lassen dann Galopp fahren. Jedenfalls für den Vater kann keiner Zeit erübrigen. Und außerdem, es gibt mehrere Zufahrten ins Schloss. Einmal ist die eine in Mode, dann fahren die meisten dort. Einmal eine andere, dann drängt sich alles hin. Nach welchen Regeln dieser Wechsel stattfindet, ist noch nicht herausgefunden worden. Einmal um 8 Uhr morgens fahren alle auf einer anderen, 10 Minuten später wieder auf einer dritten, eine halbe Stunde später vielleicht wieder auf der ersten und dort bleibt es dann den ganzen Tag. Aber jeden Augenblick besteht die Möglichkeit einer Änderung. Zwar vereinigen sich in der Nähe des Dorfes alle Zufahrtsstraßen, aber dort rasen schon alle Wagen, während in der Schlossnähe das Tempo noch ein wenig gemäßigter ist. Aber so wie die Ausfahrordnung hinsichtlich der Straßen unregelmäßig und nicht zu durchschauen ist, so ist es auch mit der Zahl der Wagen. Es gibt ja oft Tage, wo gar kein Wagen zu sehen ist. Dann aber fahren sie wieder in Mengen. Und allem diesem gegenüber, stell dir nun unseren Vater vor. In seinem besten Anzug, bald ist es sein einziger, zieht er jeden Morgen, von unseren Segenswünschen begleitet, aus dem Haus. Ein kleines Abzeichen der Feuerwehr, das er eigentlich zu Unrecht erhalten hat, nimmt er mit, um es außerhalb des Dorfes anzustecken. Im Dorf selbst fürchtet er es zu zeigen, obwohl es so klein ist, dass man es auf 2 Schritte Entfernung kaum sieht. Aber nach des Vaters Meinung soll es sogar geeignet sein, die vorüberfahrenden Beamten auf ihn aufmerksam zu machen. Nicht weit vom Zugang zum Schloss ist eine Handelsgärtnerei. Sie gehört einem gewissen Bertuch. Er liefert Gemüse ins Schloss. Dort auf dem schmalen Steinpostament des Gartengitters wählte sich der Vater einen Platz. Bertuch duldete es, weil er früher mit dem Vater befreundet gewesen war und auch zu seinen treuesten Kundschaften gehört hatte. Er hat nämlich einen ein wenig verkrüppelten Fuß und glaubte, nur der Vater sei imstande, ihm einen passenden Stiefel zu machen. Dort saß nun der Vater Tag für Tag. Es war ein trüber, regnerischer Herbst, aber das Wetter war ihm völlig gleichgültig. Morgens, zu bestimmter Stunde, hatte er die Hand an der Klinke und winkte uns zum Abschied zu. Abends kam er, es schien, als werde er täglich gebückter, völlig durchnässt zurück und warf sich in eine Ecke. Zuerst erzählte er uns von seinen kleinen Erlebnissen, etwa, dass ihm Bertuch aus Mitleid und alter Freundschaft eine Decke über das Gitter geworfen hatte oder dass er in einem vorüberfahrenden Wagen den oder jenen Beamten zu erkennen geglaubt habe oder dass wieder ihn schon hier und da ein Kutscher erkenne und zum Scherz mit dem Peitschenriemen streife. Später hörte er dann auf, diese Dinge zu erzählen. Offenbar hoffte er nicht mehr, auch nur irgendetwas dort zu erreichen. Er hielt es schon nur für seine Pflicht, seinen öden Beruf, hinzugehen und dort den Tag zu verbringen. Damals begannen seine rheumatischen Schmerzen. Der Winter näherte sich. Es kam früher Schneefall. Bei uns fängt der Winter sehr bald an. Nun, und so saß er dort einmal auf den regennassen Steinen, dann wieder im Schnee. In der Nacht seufzte er vor Schmerzen. Morgens war er manchmal unsicher, ob er gehen sollte, überwand sich dann aber doch und ging. Die Mutter hängte sich an ihn und wollte ihn nicht fortlassen. Er, wahrscheinlich furchtsam geworden infolge der nicht mehr gehorsamen Glieder, erlaubte ihr mitzugehen. So wurde auch die Mutter von den Schmerzen gepackt. Wir waren oft bei ihnen, brachten Essen oder kamen nur zu Besuch oder wollten sie zur Rückkehr nach Hause überreden. Wie oft fanden wir sie dort zusammengesunken und aneinanderlehnend auf ihrem schmalen Sitz, gekauert in eine dünne Decke, die sie kaum umschloss, ringsherum nichts als das Grau von Schnee und Nebel, und weit und breit und tagelang kein Mensch oder Wagen. Ein Anblick, K. Ein Anblick. Bis dann, eines Morgens, der Vater die steifen Beine nicht mehr aus dem Bett brachte. Es war trostlos. In einer leichten Fieberfantasie glaubte er zu sehen, wie eben jetzt oben bei Bertuch ein Wagen Halt machte, ein Beamter ausstieg, das Gitter nach dem Vater absuchte und kopfschüttelnd und ärgerlich wieder in den Wagen zurückkehrte. Der Vater stieß dabei solche Schreie aus, dass es war, als wolle er sich von hier aus dem Beamten oben bemerkbar machen und erklären, wie unverschuldet seine Abwesenheit sei. Und es wurde eine lange Abwesenheit. Er kehrte gar nicht mehr dorthin zurück. Wochenlang musste er im Bett bleiben. Amalia übernahm die Bedienung, die Pflege, die Behandlung, alles. Und hat es mit Pausen eigentlich bis heute behalten. Sie kennt Heilkräuter, welche die Schmerzen beruhigen. Sie braucht fast keinen Schlaf. Sie erschrickt nie, fürchtet nichts, hat niemals Ungeduld. Sie leistet alle Arbeit für die Eltern. Während wir aber, ohne etwas helfen zu können, unruhig umher flatterten, blieb sie bei allem kühl und still. Als dann aber das Schlimmste vorüber war und der Vater vorsichtig und rechts und links gestützt wieder aus dem Bett sich herausarbeiten konnte, zog sich Amalia gleich zurück und überließ ihn uns.
Olgas Pläne.
Nun galt es, wieder irgendeine Beschäftigung für den Vater zu finden, für die er noch fähig war. Irgendetwas, was ihn zumindest in dem Glauben erhielt, dass es dazu diene, die Schuld von der Familie abzuwälzen. Etwas derartiges zu finden war nicht schwer. So zweckdienlich wie das Sitzen vor Bertuchs Garten war im Grunde alles. Aber ich fand etwas, was sogar mir einige Hoffnung gab. Wann immer bei Ämtern oder Schreibern oder sonst wo von unserer Schuld die Rede gewesen war, war immer wieder nur die Beleidigung des sortinischen Boten erwähnt worden. Weiter wagte niemand zu dringen. Nun, sagte ich mir, wenn die allgemeine Meinung, sei es auch nur scheinbar, nur von der Botenbeleidigung weiß, ließe sich, sei es auch wieder nur scheinbar, alles wieder gut machen, wenn man den Boten versöhnen könnte. Es ist ja keine Anzeige eingelaufen, wie man erklärt, noch kein Amt hat also die Sache in der Hand, und es steht demnach dem Boten frei, für seine Person, und um mehr handelt es sich nicht, zu verzeihen. Das alles konnte ja keine entscheidende Bedeutung haben, war nur Schein und konnte wieder nichts anderes ergeben, aber dem Vater würde es doch Freude machen, und die vielen Auskunftgeber, die ihn so gequält hatten, könnte man damit vielleicht zu seiner Genugtuung ein wenig in die Enge treiben. Zuerst musste man freilich den Boten finden. Als ich meinen Plan dem Vater erzählte, wurde er zuerst sehr ärgerlich. Er war nämlich äußerst eigensinnig geworden. Zum Teil glaubte er, während der Krankheit hatte sich das entwickelt, dass wir ihn immer am letzten Erfolg gehindert hätten, zuerst durch Einstellung der Geldunterstützung, jetzt durch Zurückhalten im Bett. Zum Teil war er gar nicht mehr fähig, fremde Gedanken völlig aufzunehmen. Ich hatte noch nicht zu Ende erzählt, schon war mein Plan verworfen. Nach seiner Meinung musste er bei Bertuchs Garten weiter warten. Und da er gewiss nicht mehr imstande sein würde, täglich hinaufzugehen, müssten wir ihn im Handkarren hinbringen. Aber ich ließ nicht ab. Und allmählich söhnte er sich mit dem Gedanken aus. Störend war ihm dabei nur, dass er in dieser Sache ganz von mir abhängig war. Denn nur ich hatte damals den Boten gesehen. Er kannte ihn nicht. Freilich, ein Diener gleich dem anderen. Und völlig sicher dessen, dass ich jenen wiedererkennen würde, war auch ich nicht. Wir begannen dann, in den Herrenhof zu gehen und unter der Dienerschaft dort zu suchen. Es war zwar ein Diener Sortinis gewesen und Sortini kam nicht mehr ins Dorf, aber die Herren wechselten häufig die Diener. Man konnte ihn recht wohl in der Gruppe eines anderen Herrn finden. Und wenn er selbst nicht zu finden war, so konnte man doch vielleicht von den anderen Dienern Nachricht über ihn bekommen. Zu diesem Zweck musste man allerdings allabendlich im Herrenhof sein, und man sah uns nirgends gern, wie erst an einem solchen Ort. Als zahlende Gäste konnten wir ja auch nicht auftreten. Aber es zeigte sich, dass man uns doch brauchen konnte. Du weißt wohl, was für eine Plage die Dienerschaft für Frieda war. Es sind im Grunde meist ruhige Leute, durch leichten Dienst verwöhnt und schwerfällig gemacht. »Es möge dir gehen wie einem Diener«, heißt ein Segensspruch der Beamten. Und tatsächlich sollen, was Wohlleben betrifft, die Diener die eigentlichen Herren im Schloss sein. Sie wissen das auch zu würdigen und sind im Schloss, wo sie sich unter seinen Gesetzen bewegen, still und würdig. Vielfach ist mir das bestätigt worden, und man findet auch hier unter den Dienern noch Reste dessen, aber nur Reste. Sonst sind sie dadurch, dass die Schlossgesetze für sie im Dorf nicht mehr vollständig gelten, wie verwandelt. Ein wildes, unbotmäßiges, statt von den Gesetzen, von ihren unersättlichen Trieben beherrschtes Volk. Ihre Schamlosigkeit kennt keine Grenzen. Ein Glück für das Dorf, dass sie den Herrenhof nur über Befehl verlassen dürfen. Im Herrenhof selbst aber muss man mit ihnen auszukommen suchen. Frieda nun fiel das sehr schwer, und so war es ihr sehr willkommen, dass sie mich dazu verwenden konnte, die Diener zu beruhigen. Seit mehr als 2 Jahren, zumindest 2-mal in der Woche, verbringe ich die Nacht mit den Dienern im Stall. Früher, als der Vater noch in den Herrenhof mitgehen konnte, schlief er irgendwo im Ausschankzimmer und wartete so auf die Nachrichten, die ich früh bringen würde. Es war wenig. Den gesuchten Boten haben wir bis heute noch nicht gefunden. Er soll noch immer in den Diensten Sortinis sein, der ihn sehr hoch schätzt, und soll ihm gefolgt sein, als sich Sortini in entferntere Kanzleien zurückzog. Meist haben ihn die Diener ebenso lange nicht gesehen wie wir, und wenn einer ihn inzwischen doch gesehen haben will, ist es wohl ein Irrtum. So wäre also mein Plan eigentlich misslungen, und ist es doch nicht völlig. Den Boten haben wir zwar nicht gefunden, und dem Vater haben die Wege in den Herrenhof und die Übernachtungen dort, vielleicht sogar das Mitleid mit mir, soweit er dessen noch fähig ist, leider den Rest gegeben, und er ist schon seit fast 2 Jahren in diesem Zustand, in dem du ihn gesehen hast. Und dabei geht es ihm vielleicht noch besser als der Mutter, deren Ende wir täglich erwarten und das sich nur dank der übermäßigen Anstrengung Amalias verzögert. Was ich aber doch im Herrenhof erreicht habe, ist eine gewisse Verbindung mit dem Schloss. Verachte mich nicht, wenn ich sage, dass ich das, was ich getan habe, nicht bereue. Was mag das für eine große Verbindung mit dem Schloss sein, wirst du dir vielleicht denken, und du hast recht. Eine große Verbindung ist es nicht. Ich kenne jetzt zwar viele Diener, die Diener aller der Herren fast, die in den letzten Jahren ins Dorf kamen, und wenn ich einmal ins Schloss kommen sollte, so werde ich dort nicht fremd sein. Freilich, es sind nur Diener im Dorf. Im Schloss sind sie ganz anders und erkennen dort wahrscheinlich niemand mehr und jemanden, mit dem sie im Dorf verkehrt haben, ganz besonders nicht. Mögen sie es auch im Stall 100-mal beschworen haben, dass sie sich auf ein Wiedersehen im Schloss sehr freuen. Ich habe es ja übrigens auch schon erfahren, wie wenig allen solche Versprechungen bedeuten. Aber das Wichtigste ist das ja gar nicht. Nicht nur durch die Diener selbst habe ich eine Verbindung mit dem Schloss, sondern vielleicht und hoffentlich auch noch so, dass jemand, der von oben mich und was ich tue, beobachtet, und die Verwaltung der großen Dienerschaft ist freilich ein äußerst wichtiger und sorgenvoller Teil der behördlichen Arbeit, dass dann derjenige, der mich so beobachtet, vielleicht zu einem milderen Urteil über mich kommt als andere, dass er vielleicht erkennt, dass ich in einer jämmerlichen Art zwar, doch auch für unsere Familie kämpfe und die Bemühung des Vaters fortsetze. Wenn man es so ansieht, vielleicht wird man es mir dann auch verzeihen, dass ich von den Dienern Geld annehme und für unsere Familie verwende. Und noch anderes habe ich erreicht. Das allerdings machst auch du zu meiner Schuld. Ich habe von den Knechten manches darüber erfahren, wie man auf Umwegen, ohne das schwierige und jahrelang dauernde öffentliche Aufnahmeverfahren, in die Schlossdienste kommen kann. Man ist dann zwar auch nicht öffentlicher Angestellter, sondern nur ein heimlich und halb zugelassener, man hat weder Rechte noch Pflichten. Dass man keine Pflichten hat, das ist das Schlimmere. Aber eines hat man, da man doch in der Nähe bei allem ist. Man kann günstige Gelegenheiten erkennen und benutzen. Man ist kein Angestellter, aber zufällig kann sich irgendeine Arbeit finden. Ein Angestellter ist gerade nicht bei der Hand. Ein Zuruf, man eilt herbei, und was man vor einem Augenblick noch nicht war, man ist es geworden, ist Angestellter. Allerdings, wann findet sich eine solche Gelegenheit? Manchmal gleich. Kaum ist man hineingekommen, kaum hat man sich umgesehen, ist die Gelegenheit schon da. Es hat nicht einmal jeder die Geistesgegenwart, sie so als Neuling gleich zu fassen. Aber ein anderes Mal dauert es wieder mehr Jahre als das öffentliche Aufnahmeverfahren. Und regelrecht öffentlich aufgenommen kann ein solcher Halbzugelassener gar nicht mehr werden. Bedenken sind hier also genug. Sie schweigen aber demgegenüber, dass bei der öffentlichen Aufnahme sehr peinlich ausgewählt wird und ein Mitglied einer irgendwie anrüchigen Familie von vornherein verworfen ist. Ein solcher unterzieht sich zum Beispiel diesem Verfahren, zittert jahrelang wegen des Ergebnisses, von allen Seiten fragt man ihn erstaunt seit dem ersten Tag, wie er etwas derartig Aussichtsloses wagen konnte. Er hofft aber doch, wie könnte er sonst leben? Aber nach vielen Jahren, vielleicht als Greis, erfährt er die Ablehnung. Erfährt, dass alles verloren ist und sein Leben vergeblich war. Auch hier gibt es freilich Ausnahmen. Darum wird man ebenso leicht verlockt. Es kommt vor, dass gerade anrüchige Leute schließlich aufgenommen werden. Es gibt Beamte, welche förmlich gegen ihren Willen den Geruch solchen Wildes lieben. Bei den Aufnahmeprüfungen schnuppern sie in der Luft, verziehen den Mund, verdrehen die Augen. Ein solcher Mann scheint für sie gewissermaßen ungeheuer appetitanreizend zu sein, und sie müssen sich sehr fest an die Gesetzbücher halten, um dem widerstehen zu können. Manchmal hilft das allerdings dem Mann nicht zur Aufnahme, sondern nur zur endlosen Ausdehnung des Aufnahmeverfahrens, das dann überhaupt nicht beendet, sondern nach dem Tode des Mannes nur abgebrochen wird. So ist also sowohl die gesetzmäßige Aufnahme als auch die andere voll offener und versteckter Schwierigkeiten, und ehe man sich auf etwas derartiges einlässt, ist es sehr ratsam, alles genau zu erwägen. Nun, daran haben wir es nicht fehlen lassen, Barnabas und ich. Immer wenn ich aus dem Herrenhof kam, setzten wir uns zusammen. Ich erzählte das Neueste, was ich erfahren hatte. Tagelang sprachen wir es durch, und die Arbeit in des Barnabas Hand ruhte oft länger, als es gut war. Und hier mag ich eine Schuld in deinem Sinne haben. Ich wusste doch, dass auf die Erzählungen der Knechte nicht viel Verlass war. Ich wusste, dass sie niemals Lust hatten, mir vom Schloss zu erzählen, immer zu anderem ablenkten, jedes Wort sich abbetteln ließen, dann aber freilich, wenn sie in Gang waren, loslegten, Unsinn schwatzten, Großtaten, einander in Übertreibungen und Erfindungen überboten, so dass offenbar in dem endlosen Geschrei, in welchem einer den anderen ablöste, dort im dunklen Stalle bestenfalls ein paar magere Andeutungen der Wahrheit enthalten sein mochten. Ich aber erzählte dem Barnabas alles wieder, so wie ich es mir gemerkt hatte. Und er, der noch gar keine Fähigkeit hatte, zwischen Wahrem und Erlogenem zu unterscheiden, und infolge der Lage unserer Familie fast verdurstete vor Verlangen nach diesen Dingen, er trank alles in sich hinein und glühte vor Eifer nach Weiterem. Und tatsächlich ruhte auf Barnabas mein neuer Plan. Bei den Knechten war nichts mehr zu erreichen. Der Bote Sortinis war nicht zu finden und würde niemals zu finden sein. Immer weiter schien sich Sortini und damit auch der Bote zurückzuziehen. Oft geriet ihr Aussehen und Name schon in Vergessenheit, und ich musste sie oft lange beschreiben, um damit nichts zu erreichen, als dass man sich mühsam an sie erinnerte, aber darüber hinaus nichts über sie sagen konnte. Und was mein Leben mit den Knechten betraf, so hatte ich natürlich keinen Einfluss darauf, wie es beurteilt wurde. Konnte nur hoffen, dass man es so aufnehmen würde, wie es getan war, und dass dafür ein geringes von der Schuld unserer Familie abgezogen würde. Aber äußere Zeichen dessen bekam ich nicht. Doch blieb ich dabei, da ich für mich keine andere Möglichkeit sah, im Schloss etwas für uns zu bewirken. Für Barnabas aber sah ich eine solche Möglichkeit. Aus den Erzählungen der Knechte konnte ich, wenn ich dazu Lust hatte, und diese Lust hatte ich in Fülle, entnehmen, dass jemand, der in Schlossdienste aufgenommen ist, sehr viel für seine Familie erreichen kann. Freilich, was war an diesen Erzählungen Glaubwürdiges? Das war unmöglich festzustellen. Nur, dass es sehr wenig war, war klar. Denn wenn mir zum Beispiel ein Knecht, den ich niemals mehr sehen würde oder den ich, wenn ich ihn auch sehen sollte, kaum wiedererkennen würde, feierlich zusicherte, meinem Bruder zu einer Anstellung im Schloss zu verhelfen, oder zumindest, wenn Barnabas sonst wie ins Schloss kommen sollte, ihn zu unterstützen, also etwa ihn zu erfrischen, denn nach den Erzählungen der Knechte kommt es vor, dass Anwärter für Stellungen während der überlangen Wartezeit ohnmächtig oder verwirrt werden und dann verloren sind, wenn nicht Freunde für sie sorgen, wenn solches und vieles andere mir erzählt wurde, so waren das wahrscheinlich berechtigte Warnungen. Aber die zugehörigen Versprechungen waren völlig leer. Für Barnabas nicht. Zwar warnte ich ihn, ihnen zu glauben, aber schon, dass ich sie ihm erzählte, war genügend, um ihn für meine Pläne einzunehmen. Was ich selbst dafür anführte, wirkte auf ihn weniger. Auf ihn wirkten hauptsächlich die Erzählungen der Knechte. Und so war ich eigentlich gänzlich auf mich allein angewiesen. Mit den Eltern konnte sich überhaupt niemand außer Amalia verständigen. Je mehr ich die alten Pläne meines Vaters in meiner Art verfolgte, desto mehr schloss sich Amalia vor mir ab. Vor dir oder anderen spricht sie mit mir allein niemals mehr. Den Knechten im Herrenhof war ich ein Spielzeug, das zu zerbrechen sie sich wütend anstrengten. Kein einziges vertrauliches Wort habe ich während der 2 Jahre mit einem von ihnen gesprochen. Nur Hinterhältiges oder Erlogenes oder Irrsinniges. Blieb mir also nur Barnabas. Und Barnabas war noch sehr jung. Wenn ich bei meinen Berichten den Glanz in seinen Augen sah, den er seitdem behalten hat, erschrak ich und ließ doch nicht ab. Zu Großes schien mir auf dem Spiel zu sein. Freilich, die großen, wenn auch leeren Pläne meines Vaters hatte ich nicht. Ich hatte nicht diese Entschlossenheit der Männer. Ich blieb bei der Wiedergutmachung der Beleidigung des Boten und wollte gar noch, dass man mir diese Bescheidenheit als Verdienst anrechne. Aber was mir allein misslungen war, wollte ich jetzt durch Barnabas anders und sicher erreichen. Einen Boten hatten wir beleidigt und ihn aus den vorderen Kanzleien verscheucht. Was lag näher, als in der Person des Barnabas einen neuen Boten anzubieten? Durch Barnabas die Arbeit des beleidigten Boten ausführen zu lassen und dem Beleidigten es so zu ermöglichen, ruhig in der Ferne zu bleiben, wie lange er wollte, wie lange er es zum Vergessen der Beleidigung brauchte. Ich merkte zwar gut, dass in aller Bescheidenheit dieses Planes auch Anmaßung lag, dass es den Eindruck erwecken konnte, als ob wir der Behörde diktieren wollten, wie sie Personalfragen ordnen sollte, oder als ob wir daran zweifelten, dass die Behörde aus eigenem das Beste anzuordnen fähig war und es sogar schon längst angeordnet hatte, ehe wir nur auf den Gedanken gekommen waren, dass hier etwas getan werden könnte. Doch glaubte ich dann wieder, dass es unmöglich sei, dass mich die Behörde so missverstehe oder dass sie, wenn sie es tun sollte, es dann mit Absicht tun würde. Das heißt, dass dann von vornherein, ohne nähere Untersuchung, alles, was ich tue, verworfen sei. So ließ ich also nicht ab, und der Ehrgeiz des Barnabas tat das Seine. In dieser Zeit der Vorbereitungen wurde Barnabas so hochmütig, dass er die Schusterarbeit für sich, den künftigen Kanzleiangestellten, zu schmutzig fand. Ja, dass er es sogar wagte, Amalia, wenn sie ihm, selten genug, ein Wort sagte, zu widersprechen. Und zwar grundsätzlich. Ich gönnte ihm gern diese kurze Freude. Denn mit dem ersten Tag, an welchem er ins Schloss ging, war Freude und Hochmut, wie es leicht vorauszusehen gewesen war, gleich vorüber. Es begann nun jener scheinbare Dienst, von dem ich dir schon erzählt habe. Erstaunlich war es, wie Barnabas ohne Schwierigkeiten zum ersten Mal das Schloss oder richtiger jene Kanzlei betrat, die sozusagen sein Arbeitsraum geworden ist. Dieser Erfolg machte mich damals fast toll. Ich lief, als es mir Barnabas abends beim Nachhausekommen zuflüsterte, zu Amalia, packte sie, drückte sie in eine Ecke und küsste sie mit Lippen und Zähnen, dass sie vor Schmerz und Schrecken weinte. Sagen konnte ich vor Erregung nichts. Auch hatten wir ja schon so lange nicht miteinander gesprochen. Ich verschob es auf die nächsten Tage. An den nächsten Tagen aber war freilich nichts mehr zu sagen. Bei dem so schnell Erreichten blieb es auch. 2 Jahre lang führte Barnabas dieses einförmige, herzbeklemmende Leben. Die Knechte versagten gänzlich. Ich gab Barnabas einen kleinen Brief mit, in dem ich ihn der Aufmerksamkeit der Knechte empfahl, die ich gleichzeitig an ihre Versprechungen erinnerte. Und Barnabas, so oft er einen Knecht sah, zog den Brief heraus und hielt ihn ihm vor. Und wenn er auch wohl manchmal an Knechte geriet, die mich nicht kannten, und wenn auch für die Bekannten seine Art, den Brief stumm vorzuzeigen, denn zu sprechen wagte er oben nicht, ärgerlich war, so war es doch schändlich, dass niemand ihm half. Und es war eine Erlösung, die wir aus eigenem uns freilich auch und längst hätten verschaffen können, als ein Knecht, dem vielleicht der Brief schon einige Male aufgedrängt worden war, ihn zusammenknüllte und in einen Papierkorb warf. Fast hätte er dabei, so viel mir ein, sagen können, ähnlich pflegt ja auch ihr, Briefe zu behandeln.